Hallo miteinander. Wolfgang Köppens Roman Das Treibhaus von 1953 behandelt ein Problem, das heute unter dem Eindruck des bewaffneten Überfalls Russlands auf die Ukraine wieder im wahrsten Sinn des Wortes brandaktuell ist. Braucht der Staat Streitkräfte? Oder wie weit kann der Pazifismus gehen? Köppen behandelt dieses Problem anhand der Diskussion um die Wiederbewaffnung der gerade gegründeten Bundesrepublik Deutschland Anfang der 1950er Jahre. Gleichzeitig liefert der Roman ein so treffendes Bild des politischen Lebens in der damaligen Hauptstadt Bonn und im Deutschen Bundestag, dass gesagt worden ist, er sei zum Verständnis deutscher Politik in der Adenauerzeit unter dem beherrschenden Gesichtspunkt ihrer restaurativen Tendenzen fast unersetzlich. Dazu trägt bei, dass es große Ähnlichkeiten mit wirklichen Politikern jener Zeit gibt. Der nur als Kanzler genannte Regierungschef ist erkennbar Konrad Adenauer. Für die Figur des Fraktionsvorsitzenden Knurrewahn hat der tatsächliche SPD-Fraktionsvorsitzende Kurt Schumacher Pate gestanden. Bei anderen Figuren wird derartiges jedenfalls diskutiert. Hauptfigur ist aber der fiktive, etwa 45 Jahre alte Bundestagsabgeordnete Kethenhöwe. Er hatte in der Weimarer Republik als Journalist gearbeitet und war 1933 ins Exil nach London gegangen, von wo aus er das nationalsozialistische Regime in Rundfunksendungen angegriffen hatte. Als er nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehrte, schloss er sich der damals in der Opposition befindlichen SPD an und stieg in die Politik ein, um, wie es hieß, der Nation neue Grundlagen des politischen Lebens und die Freiheit der Demokratie zu schaffen. Er wollte für die Menschenrechte kämpfen und die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik verhindern. Seine persönlichen Erfahrungen hatten ihn zum radikalen Pazifisten werden lassen. Die meisten anderen Personen des Romans sind Politiker oder über die Politik schreibende Journalisten. Die Gespräche und der innere Monolog des Protagonisten sowie die Schilderungen des autorialen Erzählers betreffen ganz überwiegend die Politik, sowohl im engeren Sinn, nämlich Vorgänge in der Staatssphäre, als auch im weiteren Sinn Entwicklungen von Wirtschaft und Gesellschaft. Der Roman beginnt damit, dass Kethenhöwe zu einer Bundestagssitzung nach Bonn reist, wo der Roman an zwei Tagen im Sommer 1952 oder 1953 spielt. In der Sitzung soll über den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, EVG, und damit auch über die Wiederbewaffnung verhandelt werden. Die Regierungskoalition und ihr Kanzler Adenauer waren für den Beitritt. Die SPD war dagegen, weil sie darin die Verewigung der deutschen Teilung sah. Insbesondere für Kurt Schumacher genoss die Wiedervereinigung die allerhöchste politische Priorität. Im Übrigen war die SPD mehrheitlich nicht in gleicher Weise wie Kethenhöwe strikt pazifistisch eingestellt. Der Beginn des Sitzungstags wird wie folgt beschrieben. Im Zimmer der Fraktion warteten sie auf ihn, Heineweg und Bierbohm und die anderen Routiniers der Ausschüsse, die Verfahrenshasen, die Geschäftsordnungshengste blickten schon wieder vorwurfsvoll auf Kethenhöwe. Knurrewahn hielt Heerschau über die Seinen und sie, es fehlte unentschuldigt kein teures Haupt. Sie waren aus der Provinz zur Sitzung bereist. Die Luft der Provinz hing in ihren Kleidern. Sie brachten sie mit in den Saal. Eine dumpfe Luft aus engen Kammern, in denen sie aber anscheinend abgekapselt hausten. Denn auch sie vertraten nicht unmittelbar das Volk, dachten nicht mehr wie das Volk. Auch sie waren kleine, ganz kleine Präzeptoren des Volkes, nicht gerade Lehrer, aber doch Respekts- oder Unrespektspersonen, vor denen die Leute das Maul hielten. Und sie wieder, seine Heerscharen, hielten den Mund vor Knurrwarn, der zuweilen fühlte, dass hier etwas nicht stimme. Er betrachtete seine schweigende Garde, Rundköpfe und Langschädel, brave Kerle, auf die er sich verlassen konnte, Treugebliebene aus der Zeit der Verfolgung. Aber alle Befehlsempfänger, eine Mannschaft, die vor dem Feldwebel stramm stand, und Knurrwarn, der nun oben saß, als Volksmann gewiss, aber doch oben im Kreis der Kopfgötter, regierungsnah und einflussreich. Knurrwarn lauschte vergeblich nach einem Sehnsuchtswort von unten, nach einem Freiheitsschrei, nach einem Herzschlag, der aus der Tiefe kam. Keine unverbrauchte Kraft, kaum in die Disziplin zu bannen, regte sich. Kein ungebärdiger Wille zur Erneuerung. Kein Mut zum Sturz der alten, toten Werte war zu spüren. Sie waren angetreten, um auf Weisungen zu lauschen, auf Richtungszeichen von der Spitze, auf Befehle von Knurrwarn. Sie förderten die Parteibürokratie der Zentrale und waren nichts als Außenposten dieser Bürokratie. Und hier lag die Wurzel des Übels. Sie würden zurück in ihre Provinzorte reisen und dort verkünden, Knurrwarn will, dass wir uns so oder anders verhalten. Knurrwarn und die Partei wünschen, Knurrwarn und die Partei befehlen, statt dass es umgekehrt gewesen wäre, statt dass die Provinzboten zu Knurrwarn gesagt hätten, das Volk wünscht, das Volk will nicht, das Volk trägt dir auf, Knurrwarn, das Volk erwartet von dir, Knurrwarn, nichts. Dass die Adenauerzeit im Rückblick vielen als bleiern erschien, lag, das wird hier deutlich, nicht nur daran, dass die Regierenden sehr konservativ, teils restaurativ und fortschrittsfeindlich waren und überdies aus vielen ehemaligen Nationalsozialisten bestanden, sondern auch daran, dass die Opposition mit ihren vielen grauen Funktionären wenig zukunftsweisende Kreativität entfaltete. Das wurde erst anders mit dem Godesberger Programm der SPD von 1959. Darin verabschiedete sich die Partei von den dogmatischen und bekannte sich zu einem pluralistischen oder reformerischen Sozialismus. In dem Programm wurde sowohl der Kapitalismus in Form der sozialen Marktwirtschaft als auch die privilegierte Stellung der christlichen Kirchen anerkannt. Kurz darauf erklärte der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herbert Wehner, die Westpolitik Adenauers zum Fundament der künftigen sozialdemokratischen Außenpolitik. In seiner Rede folgt Kettenhöwe zunächst brav der Linie von Knurrwarn. Er sprach erst im bedächtigen, sorgenden Sinn Knurrwarns. Er erwähnte die Bedenken und Befürchtungen seiner Partei. Er warnte vor weitgehenden Verpflichtungen, die unabsehbar seien. Er lenkte den Blick der Welt auf das geteilte Deutschland, auf die zwei kranken Zonen, die wieder zusammenzuführen, die erste deutsche Aufgabe ist. Und während er sprach, hatte er das Gefühl, es ist zwecklos, wer hört mir zu? Wer soll mir auch zuhören? Sie wissen, dass ich dies sage und dass ich jenes sagen muss. Sie kennen meine Argumente und Sie wissen, dass auch ich kein Rezept habe, nachdem der Patient morgen gesund wird. Und so glauben Sie weiter an Ihre Therapie, mit der Sie wenigstens die Hälfte zu retten meinen, die Sie für gesund und lebensfähig halten. Und zufällig strömt dort der Rhein, zufällig fließt dort die Ruhr und zufällig erheben sich da die Essen des Reviers. In der Tat führte damals die Verstärkung der Bindung an den Westen zu einer Verschärfung des Gegensatzes zum Osten und des sogenannten Kalten Krieges. Auch wenn die Westbindung langfristig tatsächlich zur Wiedervereinigung 1990 geführt hat, erschien damals die gleichzeitige Erreichung von Westintegration und Wiedervereinigung als praktisch unmöglich. Und so erschien auch die adenauerische Politik, dass man nämlich durch die Westintegration die Wiedervereinigung erreichen könnte, als etwas heuchlerisch. Dann aber bricht bei Kettenhöwe seine pazifistische Überzeugung durch und mündet in ein flammendes Plädoyer für einen vollständigen Verzicht des Staates auf die militärische Verteidigung. Bis dahin ist Kettenhöwes Pazifismus vor allem aus seiner Biografie als Gegner des Nationalsozialismus und mit historischen Reminiszenzen erklärt worden. So erinnerte er daran, dass Gustav Noske, der sozialdemokratische Volksbeauftragte für Heer und Marine in der Weimarer Republik, der die Niederschlagung des kommunistischen Spartakusaufstands leitete, möglicherweise, so war die Kritik, durch seinen Pakt mit den reaktionären Militärs des Kaiserreichs die Revolution verraten habe. Nunmehr bringt Kettenhöwe vor allem ethische Gründe vor. Ich zitiere nochmals aus dem Roman. Kettenhöwe wollte schweigen. Er wollte abtreten. Es hatte keinen Sinn, weiterzureden, wenn ihm niemand zuhörte. Es war zwecklos, Worte von sich zu geben, wenn man nicht überzeugt war, einen Weg weisen zu können. Kettenhöwe wollte den Weg des Raubtieres verlassen und den Pfad des Lammes gehen. Er wollte die Friedfertigen führen. Wer aber war friedfertig und bereit, ihm zu folgen? Und weitergedacht, wenn sich alle friedfertig um Kettenhöwe scharten, so würden sie zwar nicht auf ein Schlachtfeld geraten, aber es blieb fraglich, ob sie der Schädelstätte entgehen konnten. Zweifellos war es moralisch besser, ermordet zu werden, als in der Schlacht zu fallen. Und die Bereitschaft, nicht kämpfend zu sterben, war die einzige Möglichkeit, das Gesicht der Welt zu ändern. Aber wer war bereit, auf das gefährliche, schwindeln machende Hochseil solcher Ethik zu klettern? Sie blieben am Boden, ließen sich eine verdammte Waffe in die Hand drücken und starben verflucht und aufgerissenen Bauches, genauso dumm wie ihre Gegner. Und wenn der entsetzliche Kriegstod, so dachte Kettenhöwe, der Wille Gottes war, dann sollte man dem grausamen Gott nicht die Hilfestellung und Tarnung des Kampfes leisten. Dann sollte man sich aufrecht und waffenlos ins Feld stellen und schreien: Zeige dein furchtbares Antlitz, zeige es nackt, schlage, morde, wie es dir gefällt, und schiebe die Schuld nicht auf den Menschen. Es kommt, wie Kettenhöwe befürchtet hat. Die Koalition billigt die Vorlage der Regierung. Die Mehrheit regierte, die Mehrheit diktierte, die Mehrheit siegte in einem Zug. Kettenhöwe erkennt, dass er nicht nur privat, sondern auch politisch gescheitert war. Die Gründe waren: Als früherer Exilant ist ein Außenseiter unter den vielen früheren Nationalsozialisten und Mitläufern, die wieder an den Hebeln der Macht sitzen. Als Intellektueller und Schöngeist ist er einerseits zu geradlinig und kompromisslos und andererseits zu weich für die politischen Kämpfe. Als Freidenker und Bohemien genügt er nicht den herrschenden bürgerlichen Maßstäben. Der Roman endet wie folgt: Nach einem letzten ziellosen Gang durch Bonn und einem letzten amorösen Abenteuer steht er auf einer Rheinbrücke. Der letzte Satz des Romans lautet: Der Abgeordnete war gänzlich unnütz, er war sich selbst eine Last. Und der Sprung von dieser Brücke machte ihn frei. Der Gegensatz zwischen Kettenhöwe und Knurrwahn entspricht den zwei Richtungen, die innerhalb der pazifistischen Bewegung unterschieden werden. Pazifismus als ethische Grundhandlung, die den Krieg ablehnt, kann kategorisch sein und keine Ausnahmen zulassen. Gesinnungspazifismus. Oder er kann nur grundsätzlich sein und Ausnahmen zulassen. Das nennt man Verantwortungspazifismus. Beispiele für derartige Ausnahmen sind der nationale Verteidigungskrieg, die humanitäre Intervention oder der Krieg, der zur Herstellung von Frieden unumgänglich ist. Eine gewisse Entsprechung findet dieser Gegensatz in dem Streit, ob von dem Recht auf Kriegsdienstverweigerung im Grundgesetz auch die sogenannte situationsgebundene, nämlich nur auf bestimmte Kriege, Gegner oder Waffen bezogene Kriegsdienstverweigerung umfasst ist. Kettenhöwe lehnt jede Gewaltanwendung ab und vertritt also einen strengen, moralisch, weltanschaulich begründeten Pazifismus, während Knurrwahn, wie es heißt, nur grundsätzlich gegen Bewaffnung im Krieg ist. Man sollte diese Auffassung Kettenhöwes nicht gleich als völlig utopisch abtun. Das Grundgesetz enthielt in seiner ursprünglichen Fassung vom 23. Mai 1949 noch keine Wehrverfassung und stattete die Bundesrepublik Deutschland nicht mit Streitkräften aus. Im Gegenteil betonte es und betont noch heute an verschiedenen Stellen nachdrücklich das Ziel des Friedens. Es verbietet die Vorbereitung eines Angriffskrieges und gewährleistet die Kriegsdienstverweigerung als Grundrecht. Es stand damit im Einklang mit der ursprünglich von allen Besatzungsmächten verfolgten Politik, Deutschland vollständig zu entmilitarisieren, um jegliche neue Kriegsgefahr in Mitteleuropa schon im Ansatz zu bannen. Auch dass gleichzeitig mit der Genehmigung des Grundgesetzes durch die westlichen Alliierten verkündete Besatzungsstatut, wonach das Besatzungsrecht Vorrang vor allem staatlichen Recht einschließlich der Verfassung hatte, hielt an der Entmilitarisierung fest und unterwarf die Bundesrepublik Deutschland auch in allen auswärtigen Angelegenheiten der Oberhoheit der Besatzungsmächte. Das Ziel Konrad Adenauers, so schnell wie möglich die staatliche Souveränität zurückzuerlangen, traf sich mit dem Interesse vor allem der USA angesichts des sich verstärkenden Ost-West-Konflikts, den westlichen deutschen Staat nach seiner Gründung in das westliche Militärbündnis einzubinden. Der Koreakrieg beförderte entsprechende Bestrebungen nachhaltig. Das Besatzungsstatut wurde dennoch in den folgenden Jahren mehr und mehr faktisch und rechtlich abgebaut. Allerletzte Schritte waren dann 1990 bei der Wiedervereinigung. Adenauer bot schon in einem Sicherheitsmemorandum im Sommer 1950 einen deutschen Verteidigungsbeitrag an und griff dann den von Jean Monnet initiierten Pleven-Plan auf, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu gründen, genannt EVG, der sechs der schon in der Montanunion zusammengeschlossenen Staaten angehören sollten, Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten. In dieser EVG sollten die deutschen Truppen Teil einer europäischen Armee werden. Die Wiederbewaffnung war äußerst umstritten. Angesichts des katastrophalen Ausgangs des Zweiten Weltkriegs, der damals noch nicht als Befreiung begriffen wurde, mit den ungeheuren Opfern und Zerstörungen wollten viele Deutsche vom Militär nichts mehr wissen. Über die Pläne der Bundesregierung zur Wiederbewaffnung und den Beitritt Deutschlands zur EVG entspannen sich auch ein verfassungsrechtlicher Kampf um den Wehrbeitrag. Von der oppositionellen SPD-Fraktion und mehreren von der SPD geführten Ländern wurde geltend gemacht, dass die Zustimmung zum EVG-Vertrag, der ja die Aufstellung einer deutschen Armee verlangte, angesichts des Fehlens einer Regelung über die Streitkräfte im Grundgesetz nicht durch einfaches Gesetz, sondern nur durch eine Verfassungsänderung erteilt werden dürfe. Die dafür erforderliche Zweidrittelmehrheit besaß die Regierungskoalition aber nicht. Es kam zu mehreren Verfahren, unter anderem einem Normenkontrollantrag der SPD-Fraktion vor dem Bundesverfassungsgericht. Die eine solche Verfassungsänderung für erforderlich erklärten und daher zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich gemacht hätten. Diese Verfahren erledigten sich aber, nachdem Adenauers Regierungskoalition bei der Wahl im Herbst 1953 die für Verfassungsänderungen erforderliche Zweidrittelmehrheit im Bundestag erreicht hatte. Offensichtlich war die ursprüngliche Nie-wieder-Krieg-Stimmung inzwischen abgeflaut. Die EVG kam trotzdem nicht zustande, weil das französische Parlament nicht bereit war, französische Truppen einem supranationalen Befehl zu unterstellen. Charles de Gaulle hatte erklärt, die Zustimmung zur EVG komme für ihn, ich zitiere, eine Auslöschung Frankreichs als eigenständiger Nation gleich. Stattdessen wurde Deutschland 1955 in die NATO aufgenommen. Waren Ketenhövels Auffassungen Anfang der 1950er Jahre in Deutschland auch nicht völlig utopisch, bleibt die Frage, ob der Verzicht eines Staates auf Streitkräfte von diesen damaligen besonderen Umständen, wie damals eben in Deutschland abgesehen, doch nur ein schöner Menschheitstraum ist. Leider sprechen alle Erfahrungen, die in der Menschheitsgeschichte und auch seit dem Zweiten Weltkrieg gemacht worden sind, dafür diese Frage zu bejahen. Schon die alten Römer prägten den Spruch Si vis pacem, para bellum. Wenn du Frieden willst, sei bereit für den Krieg. Man hat gesagt, Köppen habe doch immerhin die Handlungsanweisung für die Entspannungspolitik geliefert und das Plädoyer für den Gesinnungspazifismus sei insofern doch auch weiterführend gewesen. Da muss man nun dagegen sagen, dass die Entspannungspolitik lediglich zu einer Reduzierung der Waffenarsenale, auch aus ökonomischen Gründen, und nicht zu einer Abschaffung der Streitkräfte geführt hat. Selbst die friedlichsten Staaten wie die Schweiz, die sogar im Zweiten Weltkrieg neutral geblieben ist, halten sich Streitkräfte. Angesichts fortbestehender und immer wieder auftauchender Bedrohungen muss ein Verzicht auf die staatliche Verteidigung durch Streitkräfte eben doch als utopisch im wahrsten Sinn des Wortes bezeichnet werden. Es gibt ihn nirgends. Wer das immer noch anders sehen wollte, müsste eigentlich durch die aktuellen Ereignisse in der Ukraine eines Besseren belehrt worden sein. Zum Schluss ein kurzer Blick auf die heutige Wehrverfassung Deutschlands. Durch die angedachte oder beziehungsweise vorhin erwähnte Verfassungsänderung von 1954 wurde die Vorschrift ins Grundgesetz eingefügt, dass der Bund die ausschließliche Gesetzgebung für die Verteidigung hat. Hierauf beruhen namentlich das Wehrpflicht- und das Soldatengesetz. Durch eine weitere Wehrnovelle von 1956 sind weitere Bestimmungen über die Streitkräfte in das Grundgesetz eingefügt worden. So etwa der Bundesminister für Verteidigung hat die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte. Dadurch wird, anders als es in der Weimarer Republik war, wo der Reichspräsident den Oberbefehl hatte, die parlamentarische Verantwortlichkeit hergestellt. Dem gleichen Ziel eines Parlamentsheers dient die obligatorische Einrichtung des Verteidigungsausschusses des Bundestags, der sich auch selbst als Untersuchungsausschuss konstituieren kann, wofür man dann eben nicht auf die Mehrheit im Parlament angewiesen ist. Auch der Verteidigungsfall, ganz wichtig, darf nur durch den Bundestag festgestellt werden. Das Leitbild dieser Wehrnovelle war der Soldat als Bürger oder, wie das Konzept hieß, der Staatsbürger in Uniform. Dies implizierte die volle Grundrechtsberechtigung für alle Angehörigen der Bundeswehr, die eben dadurch gewährleistet ist, dass der Staat nur in wenige Grundrechte der Soldaten über das allgemein zugelassene Maß hinaus eingreifen darf. Der Wehrbeauftragte des Bundestags dient dem Schutz der Grundrechte der Soldaten und der Unterstützung des Bundestags bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle über die Streitkräfte. Die verfassungsrechtliche Vorschrift, dass Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder im Zivilschutzverband, verpflichtet werden können, hat die jahrzehntelang gültige allgemeine Wehrpflicht ermöglicht, die 2011 gesetzlich ausgesetzt wurde, aber, nicht vergessen, durch einfaches Gesetz auch wieder eingeführt werden kann. Auf der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beruht schließlich die Maßgabe, dass das Parlament jedem militärischen Einsatz der Streitkräfte im Ausland im Einzelfall vorher zustimmen muss. Und zwar durch einen in den Ausschüssen vorbereiteten und im Plenum erörterten Beschluss oder auch durch ein Gesetz. Das gilt nicht nur im Fall der Erklärung des Verteidigungsfalls, sondern regelmäßig, wenn deutsche Soldaten in bewaffnete Unternehmungen im Ausland einbezogen sind. So viel zu Köppen. In der nächsten Folge von Jura Literarisch bleibe ich beim Militär. In der Erzählung Der Wachtposten von Nikolai Leskow aus dem Jahr 1887 geht es um einen Soldaten im zaristischen Russland, der zur Wache vor dem Winterpalast des Zaren in St. Petersburg eingeteilt ist. Obwohl ihm bei Todesstrafe verboten ist, seine Stellung zu verlassen, rettet er einen vor ihm auf dem Eis des Flusses Neva eingebrochenen Mann vor dem Ertrinken. Ist er strafbar, obwohl er zutiefst menschlich gehandelt hat?